zu unserer heutigen Bibelstunde an diesem strahlend warmen Frühlingssonntag möchte Sie alle herzlich willkommen heißen. Auch die Eltern mit ihren Kleinen oben im Mutterhaus bei der Übertragung. Viele von Ihnen kommen regelmäßig her. Das ist klasse. Und heute sind auch welche unter uns, die zum allerersten Mal hier sind. Super. Wir Schwestern freuen uns, dass Sie da sind. Die Fahrt zu uns auf den Hummelberg durch die zu neuen Leben erwachende Landschaft war bereits eine Extrazugabe. Und wir sind hier zusammen im Namen Jesu. Ihn wollen wir loben und ehren, am besten mit einem Loblied. Und deshalb lade ich Sie ein, dass wir gemeinsam einstimmen in das Lied Lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen, Nummer 88. Worte aus Psalm 103 haben für den eben gesungenen Liedtext Pate gestanden. Dazu lese ich Verse 1 bis 4 und 8. Manchen von Ihnen ist der Psalm so vertraut, dass Sie vielleicht gerne mitsprechen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Es stimmt, was Augustinus sagt: Wer singt, der betet doppelt. Was könnte eine passendere und treffendere Antwort darauf sein als ein erneutes Loblied? Bei dir ist die Quelle des Lebens, Nummer 89, das singen wir nun gemeinsam. 89, alle vier Strophen. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass wir hier zusammen sind in deinem Namen. Und hab Dank, dass das, was wir gerade gesungen haben, Wirklichkeit ist. Du bist die Quelle des Lebens. Und Herr Jesus, du weißt, wie wir heute hier angekommen sind und auf unseren Plätzen sitzen. Du weißt, wer heute Durst hat und innerlich ausgetrocknet ist und leer. O Herr Jesus, du bist das Licht des Lebens. Gib du uns dein Wort, gib es uns so, dass es uns trifft. Herr Jesus, und dass es uns stärkt, dass es uns mit dir verbindet, dass es uns Licht ist auf unserem Weg. Du hast uns das versprochen. Und dafür danken wir dir und beten wir dich an. Amen. Die älteste, noch mit Originalteilen und bis zum Jahr 2017 funktionstüchtige astronomische Uhr in der Marienkirche von Rostock aus dem Jahr 1472 ist der absolute Knüller. In den Jahren 1641 bis 1643 erhielt das Kunstwerk seine Krönung. Der Apostelumzug mit dem dazugehörigen Glockenspiel mit auswählbaren Chorälen oberhalb des gigantischen Zifferblatts ist das absolute Glanzstück. Jeweils Schlag 12 und um 24 Uhr beginnt die Attraktion. Es war knapp vor 12. Zusammen mit einer Freundin stand ich in einer Gruppe von interessierten Menschen vor diesem astronomischen Wunderwerk. Viele Kameras waren gezückt. Ganz oben im Zentrum steht Christus, der Erlöser der Welt, mit einem roten Mantel bekleidet. Und darauf konzentrierte sich alles. Das Gesims links und rechts von ihm ist mit Säulen und Bögen ausgestattet, in denen jeweils 6 der insgesamt 12 Apostel abgebildet sind. Punkt 12 schlug die Uhr. Im gleichen Moment setzte das Glockenspiel ein. Die Türen rechts und links von Christus sprangen auf. Aus der Tür rechts trat ein Apostel. Im Halbkreis umrundete er den Herrn Jesus und kam auf ihn zu. Er blieb stehen, drehte sich ihm ganz zu und Christus schaute ihn ganz an und segnete ihn. Und danach ging er im Halbkreis weiter und verschwand in der rechten Tür. Dann trat der Apostel, der nächste folgte und war ebenfalls in ein Gewand mit roten und grünen Gewändern gekleidet, herein, kam wieder auf Christus zu, war ihm ganz zugewandt und der Herr wandte sich ihm ganz zu und segnete ihn. So ging's einem nach dem anderen. Als letzter und zwölfter war Judas Ischariot an der Reihe. Seine fahle Kleidung unterschied ihn von den anderen Aposteln. In seiner Hand trug er einen Geldbeutel. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Als er zu Christus kam, hielt er nicht inne. Er wandte sich ihm nicht zu, sondern ging stur, ohne Segen, an ihm vorbei. Stracks eilte er auf die Tür zu, hinter der die anderen Apostel verschwunden waren. Doch die Tür knallte ihm vor der Nase geräuschvoll ins Schloss. Da steht er nun bis zum nächsten Rundlauf, Tag und Nacht, jeden Tag neu. Eine atemberaubende Szene. Da geht ein Atmen und Raunen durch die Gruppe und ein Herr hinter mir gerät in Rage. Und damit befinden wir uns mitten in der Betrachtung über den Apostel Judas Ischariot. Ausnahmslos allen Aposteln, in allen Apostellisten steht er an letzter Stelle. Die Evangelisten Matthäus und Markus fügen zu seinem Namen fast wörtlich hinzu, der ihn, Jesus, auch verriet. Und Lukas vermerkt in seinem Evangelium in Kapitel 6, Vers 16, Judas Ischariot, der zum Verräter wurde. Eine besonders tragische Gestalt dieser Judas Ischariot, um den schon viel gerätselt wurde und mit dem sich viele Köpfe und Künstler auseinandergesetzt haben. Beginnen wir mit der Betrachtung von vorne. Der erste Stolperer beginnt bei seinem Beinamen Ischariot. Was heißt der Ischariot? Beziehungsweise Iskariotes, Nach Johannes 6, Vers 71 führte schon sein Vater Simon diesen Beinamen. Dr. Meyer schreibt, am besten erscheint die Erklärung, dass in diesem Beinamen das Dorf Karjat nördlich von Silo steckt, sodass der Beiname der Mann hebräisch aus Karjat bedeutet. Interessant ist, dass wichtige Handschriften in Johannes 6, Vers 71 statt Ischariot von Karjot schreiben. Dieses Karjot oder Karja liegt im Bundesland Juda. Daraus lässt sich schließen, dass Judas als einziger von den Aposteln aus dem Stamm Juda kam. Alle anderen stammten aus Galiläa. Über seine Familie und seinen sozialen Hintergrund wissen wir, außer dass sein Vater den frommen hebräischen Vornamen Simon trug und ihn selbst nach dem vierten Sohn des Erzvaters Jakob benannte, was so viel wie Lobpreis bedeutet, nichts. Aus den Nachkommen Judas bildete sich der Stamm Juda, aus dem König David entstammt und dem Gott ein ewiges Königreich verheißen hat. Seit der babylonischen Gefangenschaft bezeichnet man die Heimkehrer, die sich in Jerusalem und Juda ansiedelten, als Juden. Jesus Christus, der Sohn Gottes, stammt aus dieser Davidslinie, der Königslinie. In Offenbarung 5, Vers 5 darf der Apostel Johannes einen Blick in den Himmel, in Gottes Welt tun. Und da hat ein Engel ein Buch in der Hand mit 7 Siegeln. Und dann wird gefragt, wer dieses Buch öffnen kann. Keiner. Keiner kann dieses Siegel brechen. Und Johannes beginnt zu weinen. Und dann hört er, wie einer von den Ältesten zu ihm sagt, weine nicht. Sieh, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Judas trägt von seinem Namen her die beliebte griechische Form von dem hebräischen Juda. Ein anderer Jünger trug ebenfalls diesen Namen, Judas. Und damit da keine Verwechslung passiert zwischen dem Verräter und ihm, nannte man ihn hinterher Judas Thaddäus Labeus. Und es stellt sich die Frage, wo und wann begegnete Judas Ischariot zum allerersten Mal Jesus Christus? Wir wissen es nicht. In seinem Auftreten zeigt sich im Vergleich mit den anderen Aposteln kein Unterschied. Jesus Christus berief ihn als 12. Aposteln. Und genauso wie die anderen 11 gab auch Judas Ischariot alles auf und folgte er vollzeitig Jesus Christus nach. Genauso wie die anderen Apostel brachte er seine Fehler, seine Ecken, Kanten und Macken mit, als Jesus ihn berief. Petrus, Johannes, Matthäus, Jakobus, ausnahmslos jeder brachte sie mit, keiner war ausgenommen. Sie und ich übrigens auch nicht. Judas Ischariot war das höchste Glück zuteil geworden, das andere nur zu träumen wagten. Judas Ischariot durfte den Sohn Gottes mit eigenen Augen sehen. Ein Philosoph hat gesagt, wenn ich 3 Wünsche feil hätte, dann würde ich mir wünschen zum Ersten, dass ich das alte Athen mit meinen Augen schauen dürfte. Und zum Zweiten das prächtige Rom. Und zum Dritten, das übertrifft alle meine Wünsche, würde ich brennend gerne den Sohn Gottes mit meinen Augen sehen, wie er damals auf dieser Erde lebte. Judas genoss dieses Vorrecht. Mehr noch, er durfte ihn das Leben und das Licht der Welt betasten. Den Alltag und die Feiertage rund um die Uhr mit ihm teilen. Und zusammen mit den anderen 11 und einer großen Menschenmenge lauschte Judas Ischariot der Bergpredigt. Zusammen mit den anderen lernte er sie als Schüler auswendig. Und gewiss konnte er danach der Erkenntnis der Volksmenge beipflichten, die bekannte: Er lehrt wie jemand, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Genauso wie die anderen Apostel war Judas Ischariot mit von der Partie, als Jesus seinen Jüngern die Bedeutung der Gleichnisse offenbarte. Aus dem Mund des Gottessohnes hörte Judas Ischariot das Gleichnis vom ungerechten Verwalter, die Botschaft vom hochzeitlichen Kleid, Jesu Reden über die Liebe zum Geld und über die Habgier. Judas waren alle Lehren Jesu vertraut. Er sah die Wunder Jesu mit eigenen Augen. Und ihm war klar, Jesus besitzt Macht wie kein anderer. Und er wurde genauso wie die anderen Apostel von Jesus ausgesandt, das Evangelium zu predigen und Wunder zu tun. Bei Dr. Meyer las ich: Will man vom Glauben absehen, dann war in der Zeit vor der Kreuzigung Judas die bedeutendste Gestalt des Zwölferkreises nach Petrus. Das habe ich gemerkt, als ich mich jetzt mit dem Judas auseinandergesetzt habe. Und deshalb kann ich Ihnen nur einen kleinen Abriss geben. Zusammen mit den anderen 11 blieb Judas bei Jesus, als eine große Zahl von weniger hingegebenen Jüngern sich über die Rede von Jesus ärgerten und klammheimlich einer nach dem anderen wegging. Jesus hielt das aus, als es um ihn Lücken gab, immer größere Lücken. Und darauf stellte er seine Jünger in die Entscheidung, indem er sie rundraus fragte: Und ihr, wollt ihr auch weggehen? Im Namen aller fragte Simon Petrus ganz spontan: Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Zusammen mit den anderen blieb auch Judas bei Jesus. Bei Romano Guardini fand ich einen interessanten Gedanken. Er schreibt: Judas war zum Apostel berufen und konnte auch wirklich einer sein. Dann aber muss die Bereitschaft zur Umkehr erlahmt sein. Wann das geschah, wissen wir nicht. Die Bereitschaft zur Umkehr, zum immer wieder neu zu Jesus kommen und sagen: Herr, ich bin schuldig geworden. Ich habe gegen dich gesündigt. Ich bin schuldig geworden mit meinen Worten. Ich bin schuldig geworden mit meinen Taten. Und vielleicht ist damals der Glaube im Herzen des Judas erloschen, dass er dann nicht wegging, sondern blieb als einer von den Zwölfen, war der Beginn des Verrats. In diesem Zusammenhang schon sagte der Herr oder sprach der Herr vom Verräter. Johannes 6, Vers 64. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Der Gottessohn ist die Menschenfreundlichkeit Gottes in Person, wohlwollend, liebevoll, freundlich, zuvorkommend, umgab und begegnete der Herr dem Judas, genau wie allen anderen Aposteln. Wir stehen hier mitten in der Passion. Von Anfang an, von der ersten Begegnung, weiß Jesus Christus durch den Heiligen Geist um den Verrat und um den Verräter. Dazu lese ich Ihnen die Antwort von Jesus auf das Christusbekenntnis des Petrus aus Johannes 6, Vers 70. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch die Zwölf erwählt, aber einer von euch ist ein Teufel. Dann dieser Stelle singen wir erst einmal das Lied: Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Nummer 204. In einem Punkt unterschied sich Judas Ischariot von den anderen Jüngern. Ihm vertraute der Herr die gemeinsame Geldkasse an. Eine ungeheure Vertrauensstellung. Judas war der Kassenwart bzw. der Schatzmeister oder der Finanzminister der Jünger-WG. Gerade da lag der Hund begraben. Der Apostel Johannes vermittelt uns einen interessanten Einblick dazu. Und ich lese Ihnen aus Kapitel 12 die ersten 8 Verse. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus nun nach Bethanien, wo Lazarus war, der Verstorbene, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort machten sie ihm eine Mahlzeit und Martha bediente sie. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische lagen. Da nahm Maria 1 Pfund Salböl von echter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da sagte einer seiner Jünger, Judas, Simons Sohn der Ischariot, der ihn später verriet, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Das sagte er aber nicht, weil er um die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse verwaltete und beiseite schaffte, was gegeben wurde. Da sagte Jesus, lass sie in Ruhe. Das hat sie aufbewahrt für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit.
6 Tage vor dem Passa. Sehr präzise und genau datiert der Evangelist Johannes nach jüdischer Rechnung den Sonntagabend, 4 Tage vor dem Karfreitag. Die Geschwister Lazarus, Martha und Maria wollten Jesus ehren. Und deshalb luden sie ihn zusammen mit seinen Jüngern zu einem Gastmahl ein. Es war eine große und festliche Sache. Aus Matthäus 26, 6 und Markus 14, Vers 3 erfahren wir, dass das Fest im Hause Simons des Aussätzigen, einem Jesusjünger, stattfand. Zählen wir die mit Namen genannten Personen zusammen, so kommen wir auf eine stattliche Gästeliste von 17 Personen. Lazarus aber war einer von denen, die mit Jesus zu Tische lagen. Simon, den Jesus vom Aussatz geheilt hatte. Die 12 Apostel, die beiden Schwestern, Maria und Martha. Martha diente zu Tisch und das in besonderer Weise. Heute diente sie Jesus aus Dankbarkeit, weil er ihren Bruder vom Tod auferweckt hatte. Plötzlich richteten sich alle Augen auf Maria. In ihrer Hand hielt sie eine langstielige Flasche aus Alabaster. Ich vermute, dass den Beteiligten bei diesem Anblick einen Moment lang das Herz stehen blieb. Das war ja ein ganzes Vermögen, eine krisenfeste Kapitalanlage. Die Flasche war gefüllt mit 1 Pfund Salböl. Das sind 327 Gramm von echter kostbarer Narde. Echtes Nardenöl. Die Narde ist ein Gewächs, das im Himalaya-Gebirge in einer Höhe von 3500 bis 5500 Metern Höhe wächst. Mutige Bergsteiger kennen dieses Gewächs und wissen es zu sammeln. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was allein der Mut und der weite Transportweg allein schon an Geld verschlingt. Denn das feine, echte Olivenöl, also das Bruttojahresgehalt eines Arbeiters. Und mit einem einzigen Handgriff zerbrach Maria den Kopf der Flasche und im nächsten Moment stand sie vor Jesus. Vor aller Augen begann sie ihn mit diesem kostbaren Öl zu salben, beginnend beim Haupt. Das war das einzig Richtige. Doch damit nicht genug. Sie salbte Jesus auch die Füße in verschwenderischer Fülle. Danach trocknete sie diese mit ihren Haaren ab. Alles in dieser Handlung ist selbstvergessene Liebe. Liebe rechnet nicht, Liebe verschwendet. Maria will nur eins, Jesus rückhaltlos ehren. Es duftete himmlisch und es war mucksmäuschenstill. Doch in den Köpfen der Anwesenden arbeitete es auf Hochtouren. Was bezweckte Maria mit dieser Salbung? Eins war klar, besondere Gäste ehrte man, indem man ihr Haupt mit Salböl salbte. Das war eigentlich genug. Was wollte Maria denn noch mehr? Weshalb salbte sie Jesus auch noch die Füße? Nicht mit dem Handtuch, sondern mit ihren Haaren hatte sie sie abgetrocknet. Wie konnte sie nur? Maria war im Alten Testament zu Hause. Sie wusste, Priester, Könige und Propheten wurden gesalbt und auch das Heiligtum. Das war klar. Aber was bezweckte Maria wirklich? Dr. Meyer erklärt, sie will den von Mose angekündigten messianischen Propheten und den von vielen Propheten verheißenen königlichen davidischen Messias zum Herrschaftsantritt salben. Sein Königtum soll jetzt beginnen. Dass sie ihre Haare nimmt, ist ein Zeichen höchster Liebe und Hingabe. Vielleicht will Maria jetzt das Glaubensbekenntnis Israels: Du sollst den Herrn lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft erfüllen. Jedenfalls will Gott, dass Jesus nicht ungesalbt in Jerusalem einzieht. Soweit Dr. Meyer. Ein atemberaubendes Geschehen. In diese heilige Atmosphäre hinein meldet sich Judas Ischariot, einer von den Jüngern, der ihn verraten wollte, zu Wort. Im Griechischen hat diese Wendung einen seltsamen Klang. Sie enthält zum einen die Aussage: Judas wird Jesus verraten, und zum anderen: Es ist in Gottes Plan bestimmt, dass er ihn verrät. Beide Aussagen verhalten sich zueinander wie Willensfreiheit und Vorherbestimmung. Beides ist darin enthalten. Sie merken, was für eine ungeheure Spannung da drin enthalten ist, die ich mit meinem begrenzten Verstand nicht packe. Judas jedenfalls hatte blitzschnell gerechnet. Deshalb seine kritische Frage: Warum wurde dieses Salböl nicht um 300 Denare verkauft und den Armen gegeben? In seinen Augen war die Salbung der Maria eine völlig sinnlose und überflüssige Verschwendung. Was für ein Gegensatz! Zwei Welten stehen sich in diesem Augenblick gegenüber. Johannes fügt erklärend hinzu: Das sagte er aber nicht deshalb, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war und die Geldverwaltung hatte und das Eingelegte immer wieder beiseite schaffte. Vermutlich handelte es sich bei dem Eingelegten um Spenden. Dieses Geld wurde für den Lebensunterhalt von Jesus und den Zwölferkreis sowie für Gaben an die Armen verwendet. An dieser gemeinsamen Kasse bereicherte sich Judas. Judas hatte nur Augen für sich. Während Maria nur Jesus sieht, seine Bosheit und sein Egoismus sind fromm geschminkt. Hinter der Maske verbirgt sich der Heuchler, der fromme Heuchler. Wie gut, dass Jesus nun eingreift und Maria vor ihm und den anderen in Schutz nimmt. Lass sie. Sie hat es für den Tag meines Begräbnisses durchgeführt. Dieses Wort schlug wie ein Blitz in die hochgespannten messianischen Erwartungen hinein. Es war nötig, dass Jesus die Anwesenden in ihren falschen Erwartungen enttäuschte. Jesus, der die Macht über den Tod hat, sichtbar an Lazarus, sieht sich selber als Tod geweihten. Jesus ist der König, der für die Seinen stirbt. Jeder König wurde für sein Begräbnis gesalbt. Diesen Liebesdienst hatte Maria ihm erwiesen. Für Judas war das schlichtweg zu viel. An diesem Abend schlich er sich von Jesus und den anderen weg. Die Evangelisten Matthäus und Markus berichten, dass Judas im Anschluss an dieses einzigartige Gastmahl und Liebesmahl bei den hohen Priestern vorsprach und sofort ohne langes Drumherum zum Thema kam. Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Ich bin einer von den Zwölfen. Dieses Angebot kam ja wie gerufen. Die Herren konnten ihre sichtliche Freude nicht verbergen. Sofort boten sie Judas Ischariot 30 Silberlinge. Es sind umgerechnet etwa 50 Euro. Und Judas Ischariot war damit einig. Mit dem Versprechen, eine günstige Gelegenheit sofort zu melden, verabschiedete er sich. Als Judas Ischariot an jenem Abend in den Jüngerkreis zu Jesus zurückkehrte, benahm er sich, als wäre alles beim Alten. Bei der Betrachtung über den Judas ist mir bewusst geworden, der Verräter steckt in mir drin. Und was noch schwerer wiegt, in der Nähe des heiligen, reinen Jesus war Judas zum Verräter geworden. Da merken wir, wie wichtig das Dranbleiben ist. In der Gemeinschaft mit Jesus bleiben, dass sein Wort zu mir reden darf, dass ich es mit Glauben vermische und nicht an mir abprallen lasse. Auch die Gemeinschaft mit den anderen und vor allem die Gemeinschaft mit Jesus, im Gespräch mit ihm bleiben, über alles, was sie bewegt und ihr Herz an Fragen oder Nöten beschweren will. Geben Sie es Jesus und vertrauen Sie ihm. Einen besseren Weg gibt's nicht. Vater, wir brauchen deine bewahrende Führung an diesem schönen Sonntag und die ganze Woche hindurch, jeden Tag neu. Du weißt um unsere Versuchbarkeit. Du weißt um unsere Neigung zum Bösen in unserem Herzen. Du weißt, dass der böseste Feind nicht da draußen wohnt. Du weißt auch ganz genau, wir wissen es, wenn wir ehrlich sind und auch, dass wir nicht dem Teufel alles zuschreiben können. Denn der schlimmste Feind ist der Feind im eigenen Herzen. Du weißt, wie verführbar wir sind. Wir brauchen dich zum Schutz vor uns selber. Vater, erlöse uns von dem Bösen. Nichts ist aktueller als diese Bitte. Und ich möchte Sie nachher einladen, dass Sie auch in das Gebet unseres Herrn mit einstimmen. Herr Jesus Christus, hab du Dank, dass dein Wort uns nichts vortäuscht, dass es nichts ist als die Wahrheit, die Wahrheit über uns Menschen. Und hab du Dank für deine übergroße Barmherzigkeit und Liebe, dass du zu uns gekommen bist, damit wir gerettet werden können. Ach, Herr Jesus, und du weißt, wo die Verbindung zu dir ganz schnell von unserer Seite aus abbricht. Ach Herr, danke, dass du da bist und dass du bis zu dieser Stunde neu rufst und neu in deine Gemeinschaft einlädst. Danke, dass es dieses Heute gibt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Schön, dass Sie heute hier waren. Ihnen noch einen frohen Sonntag. Viel Kraft und Mut für die neue Woche. Jesus ist da. Und ich darf Sie nur einladen für den Mittwochkreis am kommenden Mittwoch um 20 Uhr im Sonnenberg-Mutterhaus. Und nächsten Sonntag um 14 Uhr ist wieder hier Bibelstunde. Gott segne Sie. Auf Wiedersehen. Und jetzt lade ich Sie noch ein, dass wir zum Schluss des Lieds singen: Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Nummer 230. Und herzlichen Dank den Bläsern und Schwester Friederike für die Begleitung und auch Herrn Philipp und dem Boas für die Technik.